Moin und herzlich willkommen zur New Mindset Generation Interview Parade. Ja, genau, du hörst richtig. Ich habe heute wieder ein wundervolles Interview mit einem großartigen Gast für dich und es lohnt sich, jede Minute zuzuhören, dran zu bleiben und wertvolle Infos, Impulse oder einfach nur dieses Mindset, das hinter diesen Projekten, Ideen, Gedanken steckt, einfach für dich mitzunehmen. So, und natürlich alle Informationen zu meinem Gast findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode und du hörst es schon, es ist nicht der erste Gast hier in diesem Podcast, denn es gibt insgesamt über 50 Interviews, die du hier hören kannst, rund um das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Businessaufbau und. Das ist wie so ein wunderschönes Sammelsurium, also abonniere gerne diesen Podcast, wenn du mehr von diesen Interviews haben möchtest und natürlich auch meine Solo-Folgen, die dann nach dieser Interviewparade wieder losgehen. Und ja, nutze diese Möglichkeit, teile auch gerne die Impulse, die du aus diesem Podcast mitnimmst, teile diese Podcast-Folge, mach einen Screenshot, teile es auf Instagram oder meinetwegen auch auf Facebook, auf dem Netzwerk deines Vertrauens, sage ich da mal ganz gerne. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was will ich noch dazu sagen? Los geht's mit einem wundervollen Gespräch, einem wundervollen Interview und der offiziellen Podcast-Folge. Moin Moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset-Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Platti Lorenz, Hostin dieser Show, Fantasy-Schriftstellerin und Gründerin des Stichblatt Verlages und Mentorin für disruptives Mindset und Female High Performance. Und ich habe heute eine wunderbare Kollegin bei mir zu Gast und es ist Clara Thiemel-Zieger. Ich habe den Namen ausgesprochen, richtig? Ja, ich hoffe es. Sie lächelt. Sie ist High-Performance-Coachin und sie ist die geheime Waffe für High-Performer. Sie ist eine Meisterin des Unterbewusstseins und eine echte Superheldin nach meinem Geschmack. Ja, Clara Thiemel-Zieger. Ach, da haben wir schon wieder. Ich freue mich mega, dass du hier bist. Hallo Clara, herzlich willkommen.
Hallo Platti, danke für die Einladung. Ich freue mich total, da zu sein.
Ja. Gucken wir erstmal rein. Also du bist im Thema High Performance tätig, ich bin im Bereich High Performance tätig. Machen wir da erstmal, gucken wir erstmal, was genau das jetzt eigentlich heißt. Was ist für dich High Performance? Was macht ein High Performer für dich aus? Klären wir mal die Fronten.
Teile ich gerne in zwei Bereichen auf. Das eine ist die körperliche, also über sportliche Höchstleistungen. Und das zweite ist das Mentale. Und jeder Spitzensportler weiß, dass man nur mit körperlichem Training keinen Wettkampf gewinnt oder zumindest nicht an die Weltspitze kommt, weil irgendwann einmal das Mentale auch eine sehr große Rolle spielt. Und High Performance ist immer da, wenn du über deine Grenzen gehen musst, wenn du alles aus dir rausholen musst, wenn du in einer bestimmten Situation, eine Stresssituation, wie zum Beispiel ein Wettkampf ist, wirklich das letzte Quäntchen aus deinem Potenzial, von deinen Ressourcen herausholen kannst. Also High Performance ist immer dann gegeben, wenn du auf alle deine Ressourcen in einem bestimmten Moment zurückgreifen kannst.
Sehr cool, sehr cool. Unterscheidet sich tatsächlich von der Art, wie ich High Performance verstehe, weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht die klassische Sportlerin, ich bin da eher so in dem Bereich ganz entspannt, aber mit einer extremen Begeisterung, die wir dann dabei haben dürfen. Und dann nimmst du auch diese Hürden und dann nimmst du auch solche Sachen wie, oh ja, lass mal den Mount Everest besteigen und dann nimmst du auch jedes Aua und sonst Zeug in Kauf, inklusive Unternehmensgründung oder Unternehmenswachstum. Und ja. Nee, schön, sehr, sehr spannend. Dann gucken wir mal gleich bei dir nochmal so ein bisschen in die Geschichte rein, wo ist man, ich will sagen, woher du kommst. Aber du hast ja BWL studiert, hast du so eine klassische Bilderbuchkarriere, sag ich mal, so hingelegt. Und dann mit 30 kam dann der Zusammenbruch trotz Psychotherapie. Und heute bist du High-Performance-Coachin. Magst du uns auf diese Reise mitnehmen? Magst du diese Lücke mit uns füllen?
Sehr gerne. Und da muss ich zu Beginn des Studiums schon ein bisschen nachholen. Nämlich, ich wollte nicht nur BWL studieren, ich wollte Psychologie und BWL studieren und habe es mir damals ausreden lassen, weil ich war damals in Österreich quasi als Neuling, ich konnte Deutsch noch nicht so gut wie jetzt. Das ist nicht meine Muttersprache. Ich bin in Frankreich geboren und aufgewachsen. Und ich wollte unbedingt beide Studienrichtungen studieren. Und alle haben gesagt, nein, stell dir vor, mit einer Fremdsprache gleich zwei Studienrichtungen, das wird zu viel. Und dann habe ich mich für die seriöse, für die karriereträchtige, für die, wo man angeblich verdient, entschieden, nämlich für BWL. Aber das Thema hat mich immer schon fasziniert. Und ich habe auch während meiner ganzen Karrierezeit wirklich immer wieder mich mit Psychologie beschäftigt und Psychologiehefte gekauft und Bücher und an mir selber natürlich auch Psychologie studiert. Und ja, und dann war ich wegen Familienthemen in Psychotherapie und dann kam der völlige Zusammenbruch. Den ich nicht kommen gesehen habe, aber andere um mich herum sehr wohl. Ich war komplett abgeschnitten von meiner eigenen Wahrnehmung. Ich hatte einen Burnout und Tinnitus, einen partiellen Hörsturz. Ich konnte in der Früh quasi kaum aufstehen. Ich habe selbst am Samstag, als es hieß, komm, zieh dir das Ski, dein Skigewand an und wir gehen eine Runde Skifahren, konnte ich nicht mal mehr das. Und das hat mich damals wirklich erschüttert, dass ich, obwohl ich in therapeutischer Behandlung war, diesen Zusammenbruch nicht verhindern konnte. Und ich habe da sehr, sehr viel angefangen aufzuarbeiten und zu hinterfragen. Und vor allem, ich wollte einfach noch besser verstehen, wie ich ticke oder wie Menschen an sich ticken. Ja. Denn ich bin ja auch nur ein Menschlein.
Ein Mensch von vielen auf diese Erde.
Wir ticken ja alle gleich oder sehr, sehr ähnlich. Und ja, und damit bin ich halt in dieses Thema wieder ganz tief eingetaucht und habe eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und habe diesen Zusammenbruch genutzt, also zuerst wurde ich krank geschrieben, aber als ich dann wieder halbwegs gesund war, habe ich mir überlegt, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe mir ein ganzes Jahr Auszeit genommen, um wirklich mein ganzes Leben von null wieder aufzubauen. Und beruflich und privat und ja, ich habe mich immer mehr diesem Thema genähert. Ich habe dann viele Jahre ein Netzwerk aufgebaut, sprich Menschen unterstützt, sich selbstständig zu machen mit Netzwerkmarketing. Ich habe auch Gründer beraten. Das ist eine unserer Gemeinsamkeiten. Da habe ich viele Jahre Menschen beraten, die sich auf den Weg in die Selbstständigkeit gemacht haben. Und ich habe bei allen Menschen, die ich begleitet habe, immer wieder gemerkt, es gibt Dinge, da greifen die Coaching-Tools und die Menschen machen Fortschritte, ist alles wunderbar. Aber es gibt immer wieder Momente, wo ich gesehen habe, dass Menschen an sich das Potenzial haben, viel mehr zu erreichen und es auch irgendwie möchten und sich anstrengen, aber irgendwas hält sie davon ab. Und ich komme mit den Coaching-Tools dann auch nicht mehr weiter voran und merke sehr, sehr schnell, da liegen Dinge im Unterbewusstsein, die nicht aufgelöst sind und die ich mit meinem bisherigen Instrumentarium nicht lösen konnte. Und als dann der erste Lockdown kam, Anfang 20, hatte ich dann plötzlich viel mehr Zeit. Ich konnte keine Dienstreisen, keine Geschäftsreisen mehr machen. Ich war nur mehr zu Hause. Und habe mir gedacht, okay, dann beschäftige ich mich mal wieder mit mir selbst, denn auch bei mir hat es Dinge gegeben, wo ich gefunden habe, na, da sollte ich eigentlich schon längst weiter sein. Und ja, und habe eine Therapeutin kennengelernt, die ursprünglich aus Deutschland ist, aber in den USA seit 30 Jahren arbeitet und ihre eigene Methode entwickelt hat, die ein bisschen so tickt wie ich, die ist so unglaublich ungeduldig und sie sagt, es kann ja nicht sein, dass das menschliche Unterbewusstsein so kompliziert ist, wie die Psychologen alle sagen in den Ausbildungen. Es ist nicht so kompliziert, wie alle sagen und es muss auch schneller gehen, dass man gewisse Dinge los wird, wie Depressionen, Essstörungen etc. Und ich habe dann die Ausbildung gemacht, aber ganz klar nicht mit der Absicht, therapeutisch tätig zu werden, sondern um eben Menschen im Business und im Sport dabei zu helfen, ihre letzten Blockaden, die sie unbewusst haben, zu lösen, damit sie endlich als High-Performer wirklich alles aus sich rausholen können. Und habe eben diese Zeit der Pandemie genutzt, um diese Ausbildung zu machen und baue mir jetzt damit mein zweites Business auf. So
sehr cool.
Ist es entstanden.
Sehr cool. Und an der Stelle auch nochmal eine Frage. Genau, also im Vorgespräch, da hatten wir auch so dieses schöne Thema, wie sind da durch Zufall drauf gekommen oder war das wirklich so ein Thema, also den Führerschein für das Unterbewusstsein, das war so das, worüber wir gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob es direkt in dem Gespräch entstanden ist oder ob du das schon vorher irgendwie geplant hattest, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das war so am Rande einer Kaffeeschnaps-Idee, sage ich mal. Aber was ist für dich der Grund zu sagen, dass so gerade so ein Führerschein für das Unterbewusstsein, warum wir eigentlich genau sowas für uns Menschen, sage ich mal, so bräuchten, wo siehst du da den Nutzen drin? Oder du kannst auch noch mal gerne, genau, du kannst diese Idee gerne noch mal ein bisschen mehr mit mehr Leben füllen.
Mit der Idee bin ich schon ein bisschen länger schwanger, aber in unserem Gespräch ist es quasi wieder hochgekommen, denn ich frage mich schon lange, warum es nicht Teil unserer Ausbildung, ob Schule oder später dann auch im Studium, warum es nicht Teil unserer Ausbildung ist, zu verstehen, wie wir funktionieren, lernen zu verstehen, wie wir funktionieren, wie unser Unterbewusstsein programmiert ist und wie wir mit diesem Unterbewusstsein so interagieren können, dass es uns dienlich ist. Denn ich vergleiche gerne unser Unterbewusstsein mit einem Ferrari zum Beispiel oder mit einem Hengst. Wenn du ohne Führerschein oder ohne jemals auf einem Pferd gesessen zu sein, dich auf einen Hengst draufsetzt oder in einen Ferrari reinsetzt, dann fährst du gegen die Wand oder wirst abgeschüttelt. Und so ähnlich geht es vielen von uns, dass sie in vielen Situationen von ihrem Unterbewusstsein abgeschüttelt werden und gar nicht dorthin kommen, wo sie wollen und es dann aber auch nicht verstehen und dieses Ding zwischen den Ohren einfach nicht im Griff haben. Mhm. Und sehr viel in unserer Gesellschaft, vor allem in der westlichen Kultur, wird über den Verstand gesteuert und das ganze Schulsystem ist darauf ausgerichtet, Wissen anzusammeln, dieses Wissen anzuwenden. Und die schlimmsten Krisen in meinem Leben, egal ob privat oder beruflich, hatte ich nicht, weil es mir an Verstand gemangelt hat, sondern weil mein Unterbewusstsein mich sabotiert hat. Und ich habe so viele Jahre gebraucht, um viele Dinge zu verstehen. Und ich finde, es gehört eigentlich sowas wie ein Führerschein fürs Unterbewusstsein eingeführt, damit jeder Mensch damit lernt, umzugehen. Das würde der Menschheit ganz viel Leid ersparen.
Auf jeden Fall. Ich habe auch sehr oft den Eindruck, also auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung, also weil wir haben ein gewisses Intelligenzniveau, das setze ich jetzt mal bei uns beiden entsprechend dann da so voraus. Und es gibt ja unglaublich viele Akademiker, denen es einfach auch, die beruflich nicht weiterkommen, die irgendwie auch feststecken. Und aber auf der anderen Seite, die wissen ja alles, die haben ja alles. Und woran kann es denn liegen, dass gerade die mit diesen richtig guten Ausbildungen, dass es da nicht funktioniert, aber auf der anderen Seite, viele der erfolgreichsten Gründer und Gründerinnen, das sind die, die einfach mal gemacht haben und einfach mal getan haben und jetzt nicht unbedingt die große Schulausbildung oder die große Ausbildung oder mit irgendwie, weiß ich, was Elite-Uni und so ein Zeugs dann da durchgezogen haben, sondern die dann einfach gesagt haben, ich löse jetzt einfach mal dieses Problem und ich gehe damit nach draußen und ich setze jetzt einfach mal um. Und gerade so dieses Zerdenken, also meiner Erfahrung nach, also wenn das Unterbewusstsein oder wenn wir halt Sachen tun wollen und was uns manchmal auch sehr aufhält, das ist so dieses, wir denken einfach zu viel nach. Wir denken einfach viel zu viel darüber nach. Und dann fängt es an, Amok zu laufen, dieses Nachdenken. Und so entstehen dann zum Beispiel auch so Glaubensmuster, diese Gespräche, Imposter-Syndrom ist ja ganz, ganz plakativ dafür. Also wenn das Imposter-Syndrom kommt, dann heißt es meistens eigentlich nur, du hast viel zu lange darüber nachgedacht und hättest schon eigentlich das längst getan haben sollen. Das sind meine Erfahrungen dazu. Wie ist das bei dir? Kennst du das auch so diese Dialoge, die einfach zu viel sind?
Ich bin so eine. Ich habe mir so viele Jahre so viel auf meine Intelligenz und meine Ausbildung eingebildet und musste irgendwann einmal feststellen, du kannst deine Bibliothek herschenken, weil sie nutzt in Wahrheit gar nichts. Natürlich hat sie mich geprägt und natürlich ist vieles von dem, was ich aufgesaugt habe aus Büchern oder anderen Quellen, ein Teil von mir geworden. Aber definitiv wird der Verstand in unserer Kultur absolut überbewertet.
Ja, also ich beschäftige mich ja zum Beispiel auch noch sehr, sehr damit, auch so die Verbindung zum Körper wiederherzustellen. Das ist ja einer meiner Kernteile, mit denen ich mich dann auch so immer wieder beschäftige. Das heißt, wir gehen dann runter und dann darf es erstmal anfangen, okay, wie fühlt sich das überhaupt an, wenn ich Gefühle habe? So wie ich habe Gefühle in meinem Körper. Aber so fühlt sich schon taub an. So. Und das ist so das... Findet das bei dir in der Arbeit auch mit statt mit in der Hypnose oder wie löst du das?
Wenn du etwas unter Hypnose löst, also ein emotionales Thema, eine ganz tief sitzende, limitierende Grundüberzeugung, dann hat das auch immer körperliche Auswirkungen. Denn das ist auch etwas, was in unserer westlichen Kultur so verankert ist. Die Medizin betrachtet ja den Körper allein. Die Seele ist was anders, das ist was für Spirit.
Ja, deswegen gibt es ja Therapeuten und auf einer Seite gibt es richtige Ärzte. Das ist sagen wir es mal plakativ.
Und die Sache ist aber, dass unser Körper ein Schmerzgedächtnis hat und unser Körper, jede einzelne Zelle unseres Körpers, alles gespeichert hat, was wir an Emotionen in unserem Leben erlebt haben. Wenn du es nicht löscht. Also man kann es natürlich löschen und annehmen und wieder loslassen und so weiter, aber solange du diesen Prozess nicht machst, wird ja alles in deinem Körper gespeichert. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf, wie unser Körper funktioniert oder nicht funktioniert. Hörsturz und Tinnitus, ein klassisches Beispiel.
Ja, Migräne ist es ja das Gleiche. Oder die große Palette der Rückenschmerzen oder auch dann die psychosomatischen Beschwerden, das fällt ja da auch alles mit rein. Das ist ja, wenn du nicht weißt, woher bestimmte Krankheiten kommen und du findest keine Ursachen, dann ist manchmal so, das ist dann schon ein sehr, sehr starkes Signal, das vom Körper denn daher auch so kommt. Und daher jetzt auch mal nochmal die Frage, diese ganzen unbewussten Muster, sei es Selbstsabotage oder auch Blockaden oder auch so negative Glaubenssätze. Magst du nochmal darauf eingehen, woher genau das eigentlich alles kommt? So, wie wir damit, wo sowas herkommt? Ist das Elternhaus schuld oder wer auch immer? Und jetzt mal Papa direkt die Schulter in die Schuhe zu schieben.
Grundsätzlich sage ich immer, es ist gar niemand an irgendetwas schuld, sondern du musst dir das vorstellen, dass du gezeugt wirst und der Moment, wo du gezeugt wirst, du bist von allem überzeugt und 9 Monate lang bist in Wahrheit im Paradies. Du musst nichts tun, um geliebt zu werden. Du wirst getragen, gehoppelt. Es ist schön warm. Du wirst rund um die Uhr gefüttert. Du brauchst nicht irgendwelche Bedürfnisse kundtun, sondern 9 Monate lang kriegst du quasi all-inclusive das volle Programm. Dann kommst du auf die Welt. Und dann plötzlich musst du schreien, wenn du etwas brauchst. Und nicht immer reagiert jemand drauf. Und dann machst du gewisse Dinge und lernst gewisse Dinge, weil du natürlich in diesem Zustand ja nicht bleiben willst. Das heißt, du lernst zu sprechen, du lernst zu gehen, du lernst zu greifen und dir die Dinge selber zu nehmen und nicht immer danach zu fragen. Und in diesem Prozess, in diesem Lernprozess, in diesem Heranwachsen machst du Erfahrungen mit anderen Menschen. Und unser Unterbewusstsein und vor allem unser kindliches Ich kennt keinen Zeitbegriff. Du kennst vielleicht, wenn Kinder fragen, ja, wann ist denn Weihnachten? Ja, in 3 Monaten. Und morgen fragen sie dich wieder, ist dann Weihnachten?
Diese Autofahrten, sind wir schon da? Nein, sind wir schon da? Nein.
Bald. Ich meine, bald. Was ist schon bald für ein Kind?
Das ist die klassische Frage, die mir zu dem Thema in den Sinn kommt. Okay, erzähl weiter.
So, das heißt, ein kleines Kind, das gewisse Dinge erlebt, beobachtet, das muss ja nicht einmal ein eigenes körperliches Erleben sein, das kann ja auch nur ein Beobachten sein, weil Kinder ja sehr gut im Imitieren sind. Und wir beobachten, sehen, erleben selbst Dinge und unser kindliches Ich kennt den Zeitbegriff nicht. Es weiß nicht, dass es mit 20 anders wird, dass wir dann ausziehen, wenn wir erwachsen sind und dann selber unsere Dinge finanzieren können und so. Es kriegt erstmal dauernd Nein gesagt und dann fängt das Unterbewusstsein zu glauben, das wird immer so sein. Das ist Gesetz. So. Und dann fangen wir an, eben diese limitierenden Grundüberzeugungen zu bilden und glauben, das ist Gesetz. Das Leben ist so, die Welt ist so, Erwachsensein ist so, Beziehung ist so, wenn du deine Eltern beobachtest, Ehe ist so und um alles herum bildest du quasi Grundüberzeugungen. Und was ganz wichtig ist auch, dass unser Unterbewusstsein nicht dafür da ist, dass wir glücklich werden. Das ist der große Fehler, den viele machen. Unser Unterbewusstsein ist nur dafür programmiert, dass wir überleben. Das heißt, es ist absolut dafür programmiert, uns von Schmerz fernzuhalten, weil Schmerz bedeutet immer Gefahr und Gefahr bedeutet getötet werden potenziell. Und das ist ein uraltes Programm, da können wir nichts machen sozusagen. Mhm. Unser Unterbewusstsein will uns von Schmerzen fernhalten. Mhm. So, was hat das jetzt mit High Performance zu tun? Du gehst in die Schule, machst eine Ausbildung, fängst eine Karriere an und plötzlich sagt der Chef, halten Sie da einen Vortrag vor diesen Vorstandsmitgliedern da. Und plötzlich hast du körperliche Beschwerden, wo du denkst, wo kommt denn das jetzt daher? Ja? Also Händeschwitzen, Herzklopfen, trockenen Mund und es fühlt sich an, als ob du gleich sterben würdest. Und du weißt vielleicht nicht mehr, dass du im Kindergarten oder in der Schule mal ein Gedicht aufgesagt hast und dich alle ausgelacht haben und dein Unterbewusstsein in dieser Situation sich gedacht hat, warum geht's dir jetzt gerade so schlecht? Ja? Warum hast du diesen Fluchtinstinkt? Ah, du redest vor Menschen. Vor Menschen reden. Ganz böse. Weißt du was? Das meiden wir ab jetzt. Dann geht's dir nie mehr wieder so schlecht. Und vielleicht ist es nur einmal so gewesen, vielleicht hast du aber Dutzende Male solche Erfahrungen gemacht. Und dann gibt es für dein Unterbewusstsein ganz klar den Auftrag, dich davon fernzuhalten. Selbst wenn du dann mit deinem Verstand als Erwachsener, wenn du Karriere machen willst, sagst, es wäre gut, wenn ich vor Menschen spreche. Das ist wichtig für meinen nächsten Karriereschritt. Das ist deinem Unterbewusstsein total egal. Es agiert aufgrund von veralteten Daten. Also ich erkläre es immer gern mit einer Festplatte, die niemals bereinigt wird.
Das ist die 1.0-Version und wir sind schon bei eigentlich Version 1.20 oder sowas.
Dein Unterbewusstsein reagiert immer noch aufgrund dieser veralteten Daten und du weißt es nicht mehr. Manchmal weiß man das, manchmal kann man sich das wieder zurechtdenken, sich daran erinnern, eine Erklärung dafür finden. Reicht oft aber auch nicht, weil einfach diese emotionale Intensität im Körper so gespeichert ist in jeder Zelle, dass das mit dem Verstehen alleine nicht weggeht, wenn du dich wieder in diese Situation begibst.
Was ich da spannend finde, ist zum Beispiel auch noch allein die Tatsache, dass wir es verlernt haben, diese Emotionen überhaupt wahrzunehmen. Also ich weiß, bei mir war das sehr, sehr lange so auch so im Rahmen, wo ich den Tod meiner Eltern auch dann verarbeiten durfte, dass es dann da so dermaßen Deckel drüber war, dass da erstmal so, okay, es passiert zwar irgendwas, aber so die Emotionen an sich, da war es einfach nur taub, da gab es gar keinen Zugang dazu. Und wir werden ja auch dann so danach getrimmt, Indianer fühlt keinen Schmerz oder hab dich nicht so, das tut doch gar nicht weh. Und diese ganzen Signale, du als Kind weißt, ja, es tut aber weh. Und dir wird gesagt, nein, es tut aber nicht weh. Und das ist eigentlich total schizophren, und also, falls der Begriff da passt, aber das ist ja total, es ist ja total schräg. Und dann sorgt das ja auch für Verwirrung. Und wir fangen dann auch dadurch dann auch an uns zu zweifeln. Und das ist so, wie gesagt, und das ist auch mit einer der Themen, wo ich mich dann auch mit beschäftige, erstmal so mit dieses Fühlen wieder reinzukommen, dass du weißt, okay, wonach kann ich überhaupt suchen, wenn ich so eine Situation habe? Was ist denn eigentlich das Gefühl da auch hinter? Und aber ganz, ganz spannend, was du auch gesagt hast.
Eine Sache, die ganz wichtig oder ganz oft vorkommt auch, und deswegen liebe ich diese Arbeit, weil es hat ganz selten was mit dramatischen Erlebnissen zu tun. Aber
auf jeden Fall.
Wir haben als Kind sehr viele Dinge gar nicht erklärt bekommen. Ja, ganz viele Dinge passieren in unserer Familie einfach so, wie sie passieren, und keiner erklärt sie uns. Und wenn du 3 Jahre alt bist und etwas passiert, versuchst du es zu verstehen, und dein begrenzter Erfahrungsschatz von 3 Jahren findet dann schon irgendeine Erklärung und speichert die ab, aber die ist wahrscheinlich dann eben für einen 30-Jährigen total an den Haaren herbeigezogen, stimmt aber überhaupt nicht. Aber aufgrund dieser einen Überzeugung, die du mit 3 Jahren dir zurechtgelegt hast, arbeitet dein Unterbewusstsein noch.
Ja, ich hätte das bei mir war das zum Beispiel so ein Thema, ich erinnere mich noch sehr genau, da war ich irgendwie so 3 oder 4 Jahre alt, und das war kurz nach der Wende, als meine Eltern total verzweifelt waren, weil die keinen Job mehr gefunden haben. Also wie gesagt, ich bin im Osten geboren, im Osten Deutschlands, und da war es halt immer so, wie gesagt, die haben keinen Job mehr gefunden. Das war so eine ganz verzweifelte Szene im Wohnzimmer, wo es dann hieß, okay, Mama muss wieder arbeiten gehen. So. Und ich weiß für mich heute, dass das so ein Moment war, wo ich dann angefangen habe, okay, irgendwie die Problemlöserin für die Familie denn auch so sein zu wollen, als 3-, 4-Jährige, das kannst du gar nicht, das ist nicht sinnvoll. Aber auf der anderen Seite, dadurch bin ich ein furchtbar erwachsenes Kind gewesen. Ich war abartig vernünftig. Und das ist so gruselig, was eigentlich dadurch entsteht. Aber wie das dann auch so zusammenhängt. Und das sind so, also ich habe 30 Jahre gebraucht, um überhaupt dahinter zu kommen. Okay, ach, das ist das oder sowas. Und von wegen, das ist doch Bullshit. Also warum? Und was dann auch alles an Emotionen auch so mit hochgekommen sind. Aber auf der anderen Seite, meine Eltern waren auch nicht in der Lage, das jetzt irgendwie so zu erklären, so nach dem Motto, wie willst du das erklären? Und das ist auch wieder die Frage, okay, wem gebe ich da die Schuld? Du kannst da keine Schuld für geben. Das sind ganz eigenartige Schlussfolgerungen.
Deswegen sage ich, es geht gar nicht um Schuld. Ich meine, manche Dinge hätten uns unsere Eltern besser erklärt, aber sie haben es halt nicht getan und sie haben wahrscheinlich gar nicht gesehen, dass es erklärungsbedürftig ist und dass wir uns als Kind Gedanken darüber machen, weil wir als Kind ja oft Situationen auch insgeheim beobachten und lauschen, oder? Mhm. Also so hinter der Tür.
Ja,
eigentlich sollten wir schon schlafen, aber wir hören, was die Eltern im Streit dann nachts noch sagen und so. Und
oder ja. einfach das bloße Verhalten, wie gehen Mama und Papa mit anderen Menschen um, oder auch ein schönes Beispiel, das ich auch ganz gerne nehme, okay, wenn es an dieses Thema rangeht, Arbeit muss immer hart sein, wie fangen wir an, das zu glauben? Mama und Papa kommen gestresst von Arbeit nach Hause und sagen, oh, das war so hart auf Arbeit, das war so schlimm.
Und das Erste, was sie brauchen, ist erstmal Ruhe. Ja?
Also erstmal Ruhe.
Arbeit muss ich erstmal Ruhe haben. Ja? Dann hast du als Kind keinen Platz, mit deiner Lebendigkeit, mit deinem Bedürfnis, mit deinen Eltern in Beziehung zu gehen, spielen. So. Diese ganze Lebendigkeit hat keinen Platz. Ja? Und natürlich verbindest du dann diese Arbeitswelt mit, Arbeitswelt heißt nicht lebendig sein.
Ja, und ich muss irgendwie Ruhe und ich darf auch nicht zu viel, ich muss regelmäßig Pausen machen. Also ich merke zum Beispiel gerade bei mir, also ich bin ja eine Scanner-Persönlichkeit, das heißt dann, wenn die Energie kommt, dann kommt sie aber dann auch wirklich dann damit mit Karacho. Und was ich dann lange Zeit gemacht habe, war auch mal so einen Deckel drauf zu setzen und dann zu sagen, okay, du musst jetzt Mittagspause machen, weil du müsstest ja jetzt müde sein. So, ich war noch nie ein Kind, das Mittagsschlaf gemacht hat. Ich mache bis heute keinen Mittagsschlaf. Aber ich musste ja Pause machen. So, und das war so, wo ich dann aber auch für mich dann gemerkt habe, eigentlich ist das scheiße, wenn du das Ding jetzt einfach so durchziehen willst und Bock drauf hast und dann ist das Ding fertig, ist doch geil. Und warum willst du da jetzt eine Pause machen, weil irgendwie gesagt hat, um 12 ist Mittagszeit, du hast nicht mal Hunger und dann, was ist das? Und was ich bei dir, um da jetzt auch mal so bei dem unserem Thema weiterzukommen, auch nochmal spannend finde, also du richtest dich ja wirklich an eben Sportler und Unternehmer oder Sportlerinnen und Unternehmerinnen, sag ich mal so, wie du am Anfang schon gesagt hast. Und was unterscheidet diese Arten von Menschen von, ich sag mal so, Angestellten und Nicht-Sportlern, sag ich mal so, im nicht-sportlichen Sinne? Wie ticken die anders? Oder wie können wir uns denn als, ich sag mal, weniger Sporttreibenden ein Beispiel daran nehmen, sag ich mal so? Oder was ist da so für dich das Spezielle daran? Was macht die zu High-Performern?
Was ich an Sportlern selber liebe, ist, dass sie wissen, dass um wirklich an der Spitze zu sein, es konsequent tagtägliches Training braucht. Und ich beobachte das bei sehr vielen Menschen, die sich selbstständig machen, dass sie erstmal meinen, sich selbstständig machen ist die große Freiheit. Und sich dann ganz schwer tun, diese Disziplin aufrechtzuerhalten, die sie als Angestellte hatten, weil ja jemand drauf geschaut hat und sie ja gekündigt hätten.
Und gesagt hat, da ist das Ziel, da läufst du jetzt bitte hin und dieses Ziel müssen wir erreichen, das ist unser Jahresziel, da gehen wir hin,
tschakka, tschakka. Und Kollegen, die dir auf die Finger schauen und so weiter. Und das hast du dann als Unternehmer dann nicht mehr. Oder zumindest nicht, wenn du als Kleinunternehmer startest, als One-Man-Show. Das mag ich an Sportlern. Sie wissen, das, was ich will, das hat einen Preis. Und wenn ich nicht bereit bin, diesen Preis zu bezahlen, werde ich dieses Ding auch nie erreichen. Ja? Also wenn ich jetzt Olympionike werden will, dann muss ich täglich trainieren.
Denn wäre es sinnvoll, eine gewisse Übung in einer gewissen Routine und Regelmäßigkeit zu vollführen, ja. Sehr. Sehr cool. Und hast du denn auch bei dir jetzt Unternehmer, Unternehmerinnen mit drin, die jetzt so dieses Bewusstsein dafür jetzt noch nicht haben? Oder wie kriegst du die, sag ich mal, daraus, dass sie diese Unabhängigkeit kommen? Weil es ist ja letztendlich, wenn dieses Angestellten-Denken, wir hängen ja noch in dieser Abhängigkeit, dass wir uns immer irgendwie einen Führer suchen. Meistens ist das dann halt irgendwie, wenn wir denn jetzt nicht mehr Angestellte sind, dann ist das irgendwie ein Coach, ein Mentor. Und wie stellst du sicher, dass du denn nicht irgendwie der nächste Chef sozusagen für dein Coaching bist?
Naja, ich begleite die Menschen ja nur über einen begrenzten Zeitraum, weil bei mir geht es ja darum, unter Hypnose den Grund ihrer Blockaden zu finden, Das heißt, es braucht bei ganz vielen Menschen nur ein, zwei, maximal drei Sessions, je nachdem, wie viele Probleme sich übereinander gelagert haben. Wenn es ein ganz konkretes Thema ist, dann kann man das in einer Session lösen. Wenn mehrere Schichten drauf sind, dann kann es zwei, drei Sessions brauchen. Aber ich begleite sie ja nicht über einen sehr langen Zeitraum und deswegen kann diese Abhängigkeit gar nicht erst entstehen. Mhm. Und wenn ich diese Blockade gelöst habe, dann habe ich ein anderes Denken, ein anderes Fühlen und dann tue ich auch was anders und zwar von heute auf morgen. Also ich hatte das Beispiel eines jungen Leistungssportlers, der aus seinem Kader rausgeflogen war, der sich ganz schwer getan hat, sich wieder zu motivieren und der wollte an die Weltspitze gehen und konnte sich nicht erklären, warum er dann plötzlich, wenn es geregnet hat, na, dann gehe ich halt nicht laufen und dann tue ich halt nicht.
Regen? What?
Und also er hat angefangen, sich zu sabotieren. Mhm. Und mit einer Session ist er vom nächsten Tag an wie ein Duracell-Hase 6 Tage die Woche beim Training gewesen und hat es überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, weil ihm ganz klar war, warum das entstanden ist. Und das war überhaupt ganz, ganz, ganz eine witzige Erkenntnis.
Das sind meistens total bescheuerte, witzige Erkenntnisse, wo du dich dann so fragst,
hat er gar nichts damit zu tun, was er mir im Vorfeld, im Vorgespräch erzählt hat, was er glaubt, warum das so ist. Mhm. Ja, und so ist es auch sehr oft.
Ja, ich meine, würden wir schnell drauf kommen, dann bräuchten wir diese ganze Tiefenarbeit ja letztendlich auch nicht. Ich sag mal, so würde es offen einer Wand stehen, so nach dem Motto, du traust dich nicht auf die Bühne zu gehen, weil du als Kind da irgendwie mal blöd angegangen wurdest oder sowas, sondern das ist wirklich auch so mit, weil ich sag mal so, wenn wir Ängste haben, dann hat das ja auch immer sowas mit dieser Todesangst zu tun, sage ich mal, weil jede Angst ist im Grunde eine Todesangst. Auch wenn wir sagen, okay, wenn ich Angst habe, mit Leuten zu sprechen, einfach nur Angst habe, Hallo zu sagen, wenn es um das erste Date geht oder was auch immer. Es ist ja nicht lebensbedrohlich, so im Normalfall, aber es ist trotzdem, das Unterbewusstsein sagt ja, pass auf, du könntest sterben. So, das ist ja so diese Grundannahme, die
funktioniert. Weil, und es ist auch ein uraltes Programm, für das Unterbewusstsein ist das abgelehnt werden sehr wohl lebensbedrohlich. Mhm. Weil früher war es schlimmer als verhaftet werden und in ein Gefängnis gesteckt zu werden, war ja die Verbannung. Also das war die höchste Strafe. Mhm. Das ist tatsächlich, wenn man jemanden verbannt hat, dann hat man ihn zum Tode verurteilt, weil er als einzelner Mensch ohne den Schutz der Gemeinschaft nicht überleben hat.
Gab's da,
haben die immer noch gespeichert.
Ja. Wollte sagen, gab es da überhaupt schon Gefängnisse und solche Sachen? Das ist dann auch so, das kommt ja noch aus dem vorsozialen Bereich, wo wir da in kleinen Horden durch die Wälder gestreift sind und gesammelt haben oder so. Und das ist ja. Und das ist ja eben das Spannende da drin. Also wenn du es eine gewisse Art auf eine gewisse Weile machst, dann freust du dich schon immer, wenn du die Säbelzahntiger-Metapher eben hervorholst. Aber es ist ja eben so. Und es ist ja eben so diese Angst, mit der wir heute immer noch zu kämpfen haben. Weil so wie wir sind, das ist, ich sag mal so, seit 10.000 Jahren sind wir quasi ohne großes Upgrade unterwegs. Und was ist in den letzten 10.000 Jahren passiert?
Ganz ehrlich, wir bilden uns als Menschen auch als Spezies auch ganz viel auf uns selber ein. Wir sind auch nur ein Evolutionsprodukt. Ja? Also ich meine, ganz viel von dem, was wir tagtäglich tun, läuft völlig unbewusst ab. Weil wenn wir das alles bewusst machen würden, würde es viel zu viel Energie kosten. Wir könnten gar nicht überleben. Unser Gehirn ist darauf programmiert, so viel Energie zu sparen wie möglich. Und deswegen laufen so viele Dinge so auf Autopilot in unserem Leben, weil wir Energie sparen müssen, nicht einmal wollen, sondern müssen. Und die wissenschaftlichen Untersuchungen sind da ein bisschen unterschiedlich, aber sie sind sich einig, uneinig, dass circa zwischen 90% und 99% von all dem, was du tagtäglich tust und denkst, unbewusst abläuft. Man sagt, okay, wenn nur 1-10% von dem, was ich tue und denke, bewusst abläuft, dann warum beschäftige ich mich dann mit diesem unbewussten Teil überhaupt nicht? Oder erst, wenn ich krank bin und zum Psychotherapeuten gehe. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn, um die Schleife wieder zurückzudrehen. Ja. Warum braucht es einen Führerschein fürs Unterbewusstsein? Weil es 90% unseres Lebens beeinflusst.
Und auch noch die meiste Lebenszeit. Und das ist ja auch das Spannende dran. Das ist ja so dieses, die meisten Menschen sind ja auch in so einer Art Funktionieren-Modus. Und ich weiß, also auch gerade nachdem meine Mama gestorben war, ich war da, weiß nicht, 3, 4 Jahre lang wirklich in so einem Funktionieren-Modus drin. Ich meine, ja, ich habe da Bücher geschrieben, ich habe da gemacht und getan und war auch kreativ und so weiter. Aber es war halt irgendwie so ein automatisiertes System, wo du dann wirklich so von Woche zu Woche, von Wochenende zu Wochenende auch so gelebt hast. Und so dieses ganze Thema Bewusstheit, Bewusstsein, bewusstes Handeln, Entscheidungen treffen, sodass auch Veränderungen stattfinden kann. Das ist da so auch gar nicht passiert. Und das ist auch dieses Spannende, so wo es auf der einen Seite heißt, aber das war auch so diese Gratwanderung. Auf der einen Seite stand da immer so dieses Damoklesschwert, du darfst langsam verarbeiten, du bist jetzt ein anderer Mensch, weil deine Mama ist gestorben. So. Und das ist, um das zu akzeptieren, wäre ein größere Energieaufwand gewesen, als jetzt dieses Funktionieren sozusagen weiterlaufen zu lassen. Also so ist es mir jetzt inzwischen auch so bewusst. Und ich weiß nicht, wie war das bei dir, als du denn da deinen Zusammenbruch hattest? So, wie ist es dir da ergangen, sag ich mal? Hast du da auch schon Rückschlüsse dieser Art rausgezogen?
Ich meine, dieser Zusammenbruch hat mir ja gezeigt, wie viel Energie es mir in Wahrheit gekostet hat, nicht hinzuschauen und nicht fühlen zu wollen und die Dinge nicht aufzuarbeiten. Und ich kann mich, als ich vom Arzt rausgekommen bin, also der Arzt, der festgestellt hat, wir müssen jetzt stoppen, der mir ein Flugverbot erteilt hat, also der hat mich nicht nur krank geschrieben, sondern hat mir auch für 6 Monate, glaube ich, damals verboten, in ein Flugzeug zu steigen, weil ich war damals ungefähr 3 Wochen im Monat unterwegs im Ausland. Okay. Und als ich aus der Praxis rausgekommen bin, wusste ich, irgendwer muss mir helfen, weil ich meine, und dann habe ich meine Psychotherapeutin angerufen und habe gesagt, ich komme gerade vom Arzt raus, er hat mich krank geschrieben und ich werde ihren Satz nie vergessen. Ja, Frau Zieger, es gibt Menschen, die sehen ein Stoppschild, und dann bleiben sie stehen. Und es gibt Menschen, die laufen in einem Wald voller Stoppschilder und laufen weiter. Und es hat wirklich so, kannst du dir vorstellen, so Zahnräder, es hat so und ich habe mir gedacht, reden sie jetzt über mich? Es hat wirklich ein paar Sekunden gedauert, um zu verstehen, dass es mich sehr viel mehr Kraft und Energie gekostet hat, diese Stoppschilder zu ignorieren, als mich einmal mit denen auseinanderzusetzen.
Ja, aber das ist ja auch so dieses Plakative da dran. Das ist auch so, wenn ich über Selbstvertrauen spreche. Also Selbstvertrauen bedeutet eigentlich, du hast den geringsten Energieaufwand ever, weil du dich nicht verstellen brauchst. Es ist so easy, ein Selbstbewusstsein zu haben. Einfach so mit Selbstvertrauen nach draußen zu gehen, weil du hast keine Maske, du brauchst dich um nichts kümmern, du denkst an nichts, was irgendwie doof ist oder sowas. Du fühlst dich einfach wohl, so wie du bist.
Aber,
ja.
Reden wir jetzt über das Unterbewusstsein. Dich mit gewissen Dingen zu beschäftigen, tut weh. Und ich
das auf jeden Fall.
In Wahrheit schon Anfang meiner 20er, wusste ich, da gibt es Themen, da müsste ich hinschauen. Und ich habe es halt 15 Jahre vor mich hergeschoben. Ja.
Kostet sich das auf,
viel Energie.
Ja. Naja, und das ist es ja eben auch so, wie sagst du bei dem Thema Selbstbewusstsein, wenn du dieses Selbstbewusstsein nicht hast, du verwendest sehr viel Energie darauf, um dich irgendwie anzupassen, und sei es, du gehst live auf Instagram und setzt dann da, guckst, dass die Filter alle da sind, dass alles so ist und dass du da auch so hübsch aussiehst, dass du die richtigen Sachen sagst, dass du genau das sagst, was deine Kunden hören wollen, obwohl du diese Kunden gar nicht leiden kannst und du versuchst dann trotzdem, ihnen das recht zu machen, und das ist nachher so ein Rattenschwanz, der sich da ja auch hinterherzieht und der, du sagst schon, also es kostet viel Energie, das kostet viel, ganz viel Kraft. Und kommen wir auch mal zu der alles entscheidende Frage, wenn ich jetzt diesen Führerschein, oder was wäre so der erste Schritt, den ich im Rahmen dieses Führerscheins für mein Unterbewusstsein so tun kann oder sowas, wie kann das aussehen, so dass ich dann erstmal anfangen kann, so ein bisschen Verantwortung für mein Unterbewusstsein zu übernehmen und zu sagen, so hey, stopp mal, wir müssen reden. So. Ich das an.
Also ich habe ja kein Produkt noch entwickelt, gell? Aber es reift so in mir, und im Grunde genommen braucht es zum Teil einfach Inputs von außen, einfach, dass man hört, wie ist das Unterbewusstsein programmiert, wie funktioniert es, nach welchen Gesetzmäßigkeiten funktioniert es.
Haben wir jetzt gemacht, ne?
Mit diesen Gesetzmäßigkeiten dann auch auseinandersetzen und reflektiert, wie ist es bei mir, ja? Zum Beispiel auch im Alltag zu reflektieren, wenn man sagt, okay, die Gesetzmäßigkeit zwischen Verstand und Emotionen gewinnt immer die Emotionen. Naja, für Menschen, die aber sehr verstandesgesteuert sind oder glauben, verstandesgesteuert zu sein,
ja, kenne ich irgendwoher,
fast unerträglich. Und dass die Emotionen immer gewinnen. Aber dann kann man anfangen, sich selbst zu beobachten im Alltag, wann gewinnt tatsächlich der Verstand und wann die Emotionen? Dann stellst du fest, jede Kaufentscheidung ist eine emotional gesteuerte Entscheidung, die ich später rationalisiere. Also man kann das zum Beispiel vom Autokauf. Der Autokauf ist eine zutiefst emotionale Geschichte, aber im Nachhinein rationalisieren wir, warum wir genau diese Marke, dieses Modell und so gekauft haben, damit es dann quasi für unseren Verstand Sinn macht, was wir emotional entschieden haben. Und also der erste Schritt ist, überhaupt Informationen zu kriegen darüber, wie das Unterbewusstsein funktioniert. Der zweite Schritt ist, diese Informationen zu benutzen, um zu reflektieren und sich selber zu beobachten, seine Aha-Momente zu erleben. Und der dritte Schritt, und das ist das Wichtigste überhaupt, ist, neue Gewohnheiten zu entwickeln, neue Denkgewohnheiten zu entwickeln. Und um neue Denkgewohnheiten zu entwickeln, muss man sich tatsächlich damit beschäftigen, die Festplatte Stück für Stück zu löschen und alle die Programme rauszuhauen, die Festplatte so behäbig machen. Ja, die Informationen, aufgrund dessen das Unterbewusstsein noch arbeitet, die aber nicht mehr aktuell sind, die können sozusagen rausgefegt und neue aufgesetzt. Und manchmal funktioniert das natürlich einfach so, indem man sich damit auseinandersetzt, und manchmal funktioniert es nicht. Und dann kann Hypnose sehr hilfreich sein, weil ich mit der Hypnose genau den Zugriff aufs Unterbewusstsein habe und den Verstand sozusagen so auf Pause schicke.
Wie machst du das bei der Hypnose, wenn jetzt gar nicht klar ist, okay, worum geht es mir jetzt eigentlich? Genauso wie auch bei deinem Beispiel, bei dem Sport da vorhin gesagt hast, dass er halt nicht rausgehen wollte oder prokrastiniert hat beim Training, und du sagst, okay, das ist an etwas völlig anderem lag. So, wie kommst du bei der Hypnose da drauf? Weil wenn wir das selber schon nicht wissen, so wonach fragst du dann?
Es ist im Grunde genommen total einfach, weil ich muss nur wissen, was will der Klient loswerden. Also welches Verhalten oder welches Denken will er loswerden? Ich will zum Beispiel Prokrastination loswerden. Ich will einfach voll motiviert jeden Tag das tun, was ich tun sollte, um das zu erreichen, was ich erreichen will. Und das reicht mir. Und dann erkläre ich den Menschen, wie sie selbst in Hypnose gehen können, und zeige ihnen den Weg. Und dann unterhalte ich mich mit ihrem Unterbewusstsein und frage ganz klar nach Situationen aus ihrem Leben. Also ich hole sozusagen Erinnerungen hoch, das nennt man Regression, die genau der Grund dafür sind, dass das Unterbewusstsein eine bestimmte Grundüberzeugung gebildet hat und glaubt, dass es besser ist, es nicht zu tun, als es zu tun. Ja, ich will das tun und ich tue es aber nicht. Wenn ich es nicht tue, obwohl ich es eigentlich möchte, heißt es, mein Unterbewusstsein will es nicht. Und dann frage ich das Unterbewusstsein, wann hast du angefangen, in welcher Situation hast du angefangen zu glauben, dass es besser wäre, diese Situation zu meiden? Und dann kommen 3-4 Situationen hoch. Natürlich, so schnell geht das nicht. Den Prozess muss ich natürlich schon anleiten. Aber im Grunde genommen kommen 3-4 Situationen hoch und der Erwachsene unter Hypnose sieht plötzlich so einen roten Faden und sagt, oh, alles klar, immer wenn das war, ist das und das passiert, und ich habe als Kind dann die und die Schlussfolgerung gezogen, aber das macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Und dann gibt es Tools, wie man in Hypnose quasi diese emotionale Ladung loswerden kann, gewisse Wunden heilen kann, emotionale Schmerzen loslassen kann, wie man sein inneres Kind integrieren kann, was auch immer es braucht, um sich sozusagen wieder als Ganzes zu fühlen. Und am Ende der Hypnose passiert quasi die neue Programmierung. Der Klient hat mir im Vorgespräch gesagt und anhand von vielen Fragen, die ich stelle, ganz genau geschildert, wie er in Zukunft sein will, sich fühlen will, was er tun will. Und das setze ich unter Hypnose als neue Programmierung des Unterbewusstseins auf, weil wenn du die Festplatte löscht, entsteht ein Vakuum. Ja? Wenn du diese alten Grundüberzeugungen auflöst, muss was stattdessen kommen, sonst entsteht ein Vakuum, und es ist relativ wahrscheinlich, dass das Unterbewusstsein wieder aufs Alte zurückgreift, um dieses Vakuum wieder zu füllen. Es werden neue Programme aufgesetzt und neue Grundüberzeugungen, und das sind circa 20 Minuten der Schluss der Session, und diese 20 Minuten werden auch als Audio aufgenommen und dieses Audio hören die Klienten 21 Tage mindestens einmal täglich an, damit die neuen neuronalen Schaltungen quasi zu breiten Trampelpfaden werden, damit diese neuen Grundüberzeugungen tatsächlich zu neuen Denkgewohnheiten werden und zu Selbstverständlichkeit werden, genauso selbstverständlich, wie halt früher die limitierende Grundüberzeugung da war. Mhm. Und dafür braucht es mindestens 21 Tage. Und ja, so läuft es ab.
Und vielleicht auch nochmal an der Stelle zu sagen, Hypnose bedeutet ja auch nicht, dass du dann in dem Moment sozusagen, also dass dein Klient dann auch dir dann komplett ausgeliefert ist, sondern dass es wirklich, er ist ja immer noch bei Bewusstsein. Ja. Du kannst auch immer sagen, von wegen, was erzählst du mir hier oder sowas. Also es ist jetzt nicht so wie bei Inception, dass du dann da irgendwie irgendwas untergejubelt kriegst oder sowas.
Nein, im Grunde genommen ist es so, dein
Stärkster. Das ist nochmal zur Klarstellung für die, die nicht wissen, wie es funktioniert. Du hast ja immer nochmal, also es gibt.
Dein stärkster Wächter ist ohnehin dein Unterbewusstsein. Mhm. Also, wenn ich jetzt unter Hypnose sagen würde, Plattis ist alles gut und recht, weißt du was, sobald du aus der Hypnose rauskommst, gehst du zu deinem Online-Banking und überweist mir 20.000 Euro, dann würde dein Unterbewusstsein sich sträuben, ja, und sagt, bist du deppert, das mache ich sicher nicht. Und deswegen ist es aber auch so, dass ich im Vorgespräch direkt vom Klienten hören will, mit seinen Worten, wie willst du dich in Zukunft fühlen? Was willst du in Zukunft tun, was du jetzt noch nicht tust? Und was willst du nicht mehr tun? Und was willst du stattdessen tun? Und wie willst du dich dabei fühlen? Und dann nutze ich seine Worte, um sozusagen sein Unterbewusstsein noch neu zu programmieren. Also du kannst in Wahrheit nichts implementieren, was der Klient nicht will, was gegen seine innere Überzeugung ist. Und man hat immer die Kontrolle unter Hypnose. Und wenn die Blase sagt, ich muss jetzt aber, dann kannst du auch unter Hypnose dem, kannst du mir sagen, Clara, ich muss jetzt aufs Klo. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie komplett ausgeliefert ist und dann einen halben Meter über den Boden schwebt und zu Dingen.
Und sich dann von außen beobachtet und wir haben neulich Inception geguckt, deswegen kam mir da wieder der Gedanke darauf. Weil es geht ja auch da sehr tief ins Unterbewusstsein rein und an diese sogenannten Urerinnerungen. Und es gibt ja so diese Mythen auch zum Thema Hypnose und genau,
das aber es ist verständlich, weil die Hypnose wurde früher nur als Showhypnose verwendet. Ja? Und dann kennt man das halt von irgendwelchen Magiern, die Menschen auf der Bühne was machen lassen, was ein bisschen.
So ein Huhn und solche Sachen.
Das wollen die Leute halt nicht und schon gar nicht, wenn es darum geht, Kindheitserinnerungen da aufzuholen und zu verstehen, warum ich so dick wie ich dick, dann will ich mich in sicheren Händen fühlen. Aber Hypnose ist absolut sicher. Und ich habe halt, man muss halt als Hypnotiseur wissen, wo sind meine Grenzen, und ich habe ganz klare Grenzen. Ich arbeite nur mit psychisch und physisch gesunden Menschen. Hypnose darf für die Behandlung von Krankheiten, ob das psychische Krankheiten sind oder auch körperliche Krankheiten, nur von Ärzten und Psychotherapeuten angewandt werden in Österreich und Deutschland. Und ich habe mich ganz klar wirklich darauf spezialisiert, was hindert dich daran, das Leben zu leben, das du leben willst? Was hindert dich daran, Weltmeister zu werden? Was hindert dich daran, dein Unternehmen zu einem bestimmten Umsatz zu bringen oder was auch immer für dich wichtig ist. Ja?
Oder ich möchte auf Bühnen sprechen und warum gehe ich nicht auf die Bühne? Und so sieht diese Kleinigkeit. Angst vor der Sichtbarkeit, so als ganz, ganz plakatives Beispiel.
Oder ich gehe auf die Bühne, aber fühle mich jedes Mal so schlecht, dass es einfach keinen Spaß macht und dass es mir jeder anmerkt, aber ich habe es halt hinter mich gebracht, aber es hat keine Qualität. Und ich möchte in Zukunft auf die Bühne gehen, natürlich leicht aufgeregt, Lampenfieber, wie es auch jeder Schauspieler hat, aber trotzdem auf meine Ressourcen zurückgreifen können, meine Worte finden, präsent sein, eine Trinkpause machen, ohne die ganze Zeit darüber nachzudenken, was denken die Menschen über mich und wie ich wohl aussehe und so, sondern einfach das tun, was ich am besten kann und darüber sprechen und damit einfach andere Menschen inspirieren. Und dann ist es ein anderes Gefühl, so auf die Bühne zu gehen.
Ja, also, auf jeden Fall.
Wenn du dich dorthin prügelst und dich in Wahrheit aber ganz schlecht dabei fühlst.
Mhm. Auf jeden Fall. Und genau, dann sind wir auch schon bei meiner vorletzten Frage angekommen. Und das ist die Frage, wie und wo findet man dich, wenn man mehr von dir sehen, lesen und hören möchte, beziehungsweise wenn man natürlich auch von dir hypnotisiert werden möchte, beziehungsweise mit dir arbeiten möchte, sagen wir mal so.
Naja, du wirst meinen unaussprechlichen Namen nochmal schreiben, damit die Leute
alles gut finden. Du kannst auf jeden Fall gegoogelt werden, genau. Und wir verlinken man kann alles in den Shownotes.
Ich bin mit meinem Business hauptsächlich auf LinkedIn. Mein Facebook-Profil ist eher privater Natur. Man kann aber auch auf meiner Webseite gehen und sich einmal anschauen, wie ich über meine Arbeit spreche, was meine Kunden über mich sagen, und dort auch ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen. Und die Seite heißt nicht so wie ich, also die heißt so wie ich, aber ich habe eine zweite Seite aufgesetzt, die auf meinen Namen umleitet, damit die Menschen es schneller aufschreiben können. Erfolg durch Hypnose in einem Wort geschrieben, Punkt, jetzt.
Sehr schön, sehr schön. Wird hier notiert und kommen wir zu meiner finalen Frage. Stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen? So, was für UX kommen jetzt hoch? Die erste Frage reicht, wenn du sie beantwortest.
Ich würde mich nirgendwo hinstellen, sondern ich würde ein Megafon bestellen, wo man die ganze Menschheit erreicht, ja? Also nicht an einem Platz, wo ich nur eine bestimmte Anzahl von Menschen erreiche. Und würde die Menschen damit dazu auffordern, in sich Frieden zu finden. Denn ich weiß, dass wenn jeder Mensch in sich Frieden findet und in sich ruht, es sowas wie Kriege nicht mehr geben kann.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Clara Theol Ziegler, vielen, vielen Dank, dass du hier hergekommen bist, für deine Zeit, für deine wunderbaren Einblicke, für deinen Führerschein zu unserem Unterbewusstsein, auf was wir es besser leiten mögen. Und eine Mega-Kollegin und ich mag deine Energie total und feier, dass du hier gewesen bist oder hier immer noch hier bist und lieben Dank für deine Zeit und deine Impulse.
Danke dir für die Einladung, liebe Platti. Hat mich sehr gefreut, bei dir zu sein und für deine Community ein Beitrag zu sein. Ich bin sowieso ein Fan von Kooperation statt Konkurrenz. Wir sind alle einzigartig und können uns alle nur gegenseitig bereichern.
Auf jeden Fall und in diesem Sinne weiter so.